für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Instagram und jetzt auch im Podcast.
Genau, und jetzt musst du nur das
Hallo.
Mikro. So. Genau, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind heute hier mit der Elisa. Die Elisa, vielleicht magst du das aber erzählen, bevor ich, die Elisa vorstelle.
Na, ich muss jetzt mal gleich eine ganz provokante Frage stellen. So, es ist ja gerade das Ende des Schuljahres eingeläutet. Hat dein Mann schon alles organisiert, was Sommercamps der Kinder betrifft? und ist er sich bewusst, dass da sehr viel mehr Care-Arbeit auf ihn zukommt?
Ja, also der ist natürlich schon furchtbar nervös und aufgeregt und überfordert mit der gesamten Sommerplanung, die natürlich bei
wird
ihm
emotional.
Liegt. Ja. Also von Sommercamps bis Kofferpacken ist das ja alles Männersache. Und ich helfe ihm natürlich, indem ich ihm gute Tipps gebe und sage, er soll einfach früher aufstehen.
Ja, und
dann kriegt er das schon geregelt.
Ja, und indem du ihn fragst, wie du helfen kannst.
Genau. Man ist ja als moderne Familienmutter auch immer wieder bereit zu helfen.
So ja, genau. Also wir stellen jetzt so provokante Fragen, weil das ist eigentlich genau das, was du auch auf Social Media tust,
genau.
Die Rollen zu verändern. Vielleicht möchtest du uns einfach mal ganz kurz schildern, was deine Arbeit dort ist. Die meisten Follower, die uns jetzt ja quasi live zuhören, sind ja auf Instagram. Ja. Die wissen, was du tust, aber vielleicht möchtest du es unseren Podcast-Hörerinnen noch erzählen.
Ja, also in Bezug auf Social Media jetzt, was ich da aktuell mache, ja. Also ich habe einen, meine Community weiß das natürlich, ich habe einen, kann man sagen, feministischen Instagram-Account, wo ich eigentlich zwei Dinge mache, ja. Das eine ist ein bisschen seriöser, also Wissenschaftskommunikation. Ich komme ja aus der Wissenschaft und habe irgendwie den Anspruch, auch immer wieder Studien aufzubereiten oder Fragen, die sich so vor allem für Frauen im Alltag stellen oder im Berufsleben, wie zum Beispiel Frauen müssen einfach besser verhandeln oder Frauen müssen einfach bessere Jobs wählen oder besser bezahlte Jobs wählen. Also so diese Themen und Fragen, mit denen sich Frauen immer wieder auseinandersetzen müssen, die möchte ich schon ein bisschen auch mit wissenschaftlichem Kontext beleuchten. Und das andere Thema, und diese Leidenschaft habe ich jetzt eigentlich in meiner Schwangerschaft mit meiner zweiten Tochter entdeckt, ist es wirklich Alltagssituationen oder stereotype Rollenbilder umzudrehen, so um eigentlich die Dinge, die wir Frauen immer hören, auf Männer anzuwenden, und plötzlich hört sich das total eigenartig an. Dadurch entsteht aber so ein Aha-Effekt, wenn man plötzlich drüber nachdenkt, wieso ist das für uns Frauen eigentlich Alltag, und wenn man es plötzlich über einen Mann sagt, schafft das irgendwie großen Tumult. Und genau, das macht großen Spaß, die Community ist da mega engagiert dabei,
ich
spielt
auch
das
immer
Spiel
so
mit.
Ich muss so lachen, also jetzt mit Trump und Elon Musk, du hast ja echt den Vogel abgeschossen.
Politisch gibt es ja genug Themen, mit denen du dich beschäftigen kannst.
Genau.
Das ist ja auch,
und man sieht, Männer sind einfach zu emotional für die Politik.
Richtig, das ist halt ein Paradebeispiel dafür.
Ja. Also höchst spannend, aber du hast noch ganz viel mehr im Angebot, gell?
Genau, weil wir haben ja auch gesehen in der Vorbereitung, du bist ja auch Head of Finance, People and Operations in einem internationalen Tech-Unternehmen. Du bist jetzt zwar in Karenz, aber machst auch Uni-Dozentenarbeit in verschiedenen Bereichen. Also hast ganz, ganz viele Rollen. Du hast gemeint, Social Media ist eher so ein Side-Thema, das sich ergeben hat. Auch sehr, sehr spannend. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr, so deinem Background. Wie hat sich das alles aufgebaut? Wie kamen diese ganzen Rollen überhaupt zusammen?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen ein Tausendsasser-Leben. Ja? Aber genau das macht mir Spaß und habe ich auch das Gefühl, macht vielen Frauen Spaß, ja, dass man sich immer wieder neu ausprobiert, neu erfindet und neue Seiten an sich selbst auch entdeckt. Und bei mir, also ich komme ganz klassisch aus der Betriebswirtschaft, habe das studiert, war dann lange in Unternehmensberatung, Strategieberatung, viel international unterwegs, bin dann eben zu diesem Startup gewechselt, wo ich jetzt Finance, People und Operations leite, und habe währenddessen noch promoviert. Und während meiner Promotion sind zwei wichtige Dinge passiert. Erstens, ich bin Mama geworden, und ihr könnt das wahrscheinlich nachvollziehen, das ändert die Perspektive auf ganz viele Dinge ganz, ganz gewaltig. Und das Zweite, was passiert ist, es kam Corona.
Stimmt. Genau, du hast eigentlich wirklich durchgestartet, wo Corona dann war und viele Schwurbel auch unterwegs waren.
Genau. Und das war dann mein Antrieb. Ich war halt gerade total verankert in der wissenschaftlichen Community, war dort auf Konferenzen unterwegs und habe gleichzeitig gesehen, wie viel Fake News da sich plötzlich im Internet verbreiten und habe dann eben begonnen, mit Wissenschaftskommunikation aufzubereiten. Woran erkennt man Fake News? Was sind eigentlich Verschwörungstheorien und so weiter? Mhm. Bin so in diese Schiene gerutscht. Und als die Pandemie dann vorbei war, habe ich mir halt gedacht, gut, diese Wissenschaftskommunikation macht mir Spaß. Habe dann begonnen, halt Themen, die näher so wirklich an meinem Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Background sind, vor allem eben, wenn es um Gleichstellung und Gleichberechtigung geht.
Das heißt, das ist auch so deine Hauptmessage, wo du sagst, okay, es ist dir wichtig, einfach diesen Aha-Effekt mit wissenschaftlichen Hintergründen zu füttern. Und hast dir ja eine wahnsinnige Community aufgebaut.
Eine tolle Community. Ja, also wirklich.
Wir sind ja auch Fans. Oberfans. Wir sind so aufgeregt, dass du heute da bist. Aber du kämpfst ja so gegen zwei Windmühlen dann quasi, oder? Also auf der einen Seite fast die wissenschaftliche Seite, also Wissenschaftsjournalismus möchte ich es jetzt fast nennen. Ja. Auf Social Media ist ja auch schon mal irgendwie so eine Windmühle, gegen die du ankämpfst, weil das ist ja auch richtig hart, da eine Community aufzubauen. Und dann noch Feminismus. Also, dass du überhaupt auf Instagram ausgestrahlt wirst, sobald man Demokratie sagt, ist man schon gleich irgendwie downgegradet. Ja, also wirklich nochmal eine größere Hochachtung, weil das echt wirklich schwierige Themen sind, um sichtbar zu werden. Also wirklich cool.
Genau. Also der Algorithmus mag einen nicht, aber was da hilft eben wieder die Community. Ne? Ja. Also die Community hilft mir dabei, sichtbar zu sein, ja, indem sie zum Beispiel Beiträge teilt, kommentiert, liked und man damit wieder irgendwie doch ausgespielt wird. Ja. Also so kann man das Ganze umgehen und da bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass ich da so tolle Leute in meiner Community habe. Ja.
Und hättest du da so das Gefühl, dass das wirklich mit dem Mutterwerden nochmal verstärkt wurde? Also du hast ja zwei Töchter.
Ja.
Hast du das Gefühl, du machst deine Arbeit für die nächste Generation, wenn ich das so plakativ fragen kann, oder ist für dich dein anderer moralischer Anspruch, so ein genereller gesellschaftlicher Shift, das, was du für dich erreichen möchtest?
Also ich würde sagen, wahrscheinlich beides, aber um deine erste Frage zu beantworten, definitiv ist dieser Anspruch an mich selbst, etwas verändern zu wollen, diese aktivistische Seite, könnte man sagen, mit der Geburt meiner ersten Tochter erwacht. Mhm. Ja? Mein Eindruck ist, davor war ich viel mehr darauf fokussiert, was möchte ich mit meinem Leben machen? Oder also man denkt mehr so an sich selbst und dann bekommt man ein Kind und denkt plötzlich in Generationen.
Ja,
so war mein Gefühl. Ne?
Ja.
Und dann liest man plötzlich aber auch Dinge wie zum Beispiel, was bedeutet es, wenn 2050 das Klima so ausschaut, wie es prognostiziert wird, kriegt ganz eine andere Schwere, weil meine Tochter dann 30 ist und im besten Alter ihres Lebens. Und was bedeutet das dann für sie?
Mhm.
Und das Gleiche, um jetzt wieder zum feministischen Thema zu kommen. Ich finde, wenn man gerade so, wie wir alle wahrscheinlich, beruflich erfolgreich ist, da schon gut gesettelt ist, hat man fast die Illusion, dass man eh schon gleichberechtigt ist.
Ja,
das ist dann nicht mehr, das ist da eigentlich, also das war wohl mal, ein Thema, hin und wieder spürt man es vielleicht, aber im Großen und Ganzen läuft es.
Ja.
Und dann kommt man ins Alter, wo man entweder Kinder bekommt oder auch nicht.
Mhm.
Aber da wird man dann plötzlich mit diesen ganzen Themen konfrontiert, von denen man dachte, die sind längst schon überwunden.
Ja. Ich finde es ziemlich spannend, als das Thema war, welches Geschlecht kriegt mein erstes Kind.
Ja.
Hat mir jemand gesagt aus dem beruflichen Umfeld, na hoff doch auf einen Buben, weil der hat es auf jeden Fall leichter. Wo ich mir gedacht habe, das sind eigentlich Dinge, über die ich nie nachgedacht habe, in dieser Bubble, in der wir leben, so wie du sagst.
Ja.
Man fühlt sich sowieso angekommen und es läuft für einen. Und die Gehaltsschere ist jetzt nicht so spürbar, weil man entwickelt sich ja auch.
Mhm.
Aber irgendwie, ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt, was jetzt Kollegen, ich meine, gut, ich komme aus dem Personalbereich, aus dem Headhunting, ich sehe, was andere Leute verdienen und denke mir, okay, ich bin ganz woanders. Aber das hat mir echt so die Augen geöffnet, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, dass das jemand zu mir sagt, ja. Aber es stimmt.
Bei mir war es sogar noch krasser, weil ich habe wirklich gedacht, und da gibt es ja auch ein ganz tolles Buch, das du vor kurzem empfohlen hast, dass man eigentlich schon gleichberechtigt wäre.
Von der Alexandra?
Ja, von Alexandra. Also wir werden es vielleicht auch verlinken.
Buch.
Ich muss es jetzt auch lesen, weil du mich auch ein bisschen darauf gestoßen hast. Und ich war wirklich, und ich habe jetzt mit einer Frauenpolitikerin gesprochen, die das schon seit 20 Jahren macht, und ich habe dann so scherzhaft gesagt, weißt du, jetzt verstehe ich erst, warum deine Arbeit noch immer so wichtig ist. Und sie hat gesagt, ja, genau das, weil sie sieht die jungen Frauen, die in einer Welt aufwachsen und scheinbar wirklich alle Möglichkeiten haben. Und sobald dann eigentlich auch wirklich die Mutterrolle dazukommt, wird es nochmal drastischer, wie viel eigentlich von Care-Arbeit, von Themen zu Hause einfach noch immer auf der Mutterrolle liegen. Und deswegen diese Sichtbarkeit dieser Geschlechterrollenveränderung finde ich bei dir einfach eine wirklich bemerkenswerte Arbeit und so, so wichtig, weil es einen so plakativ draufstürzt, was ja eigentlich, wo es brennt.
Ja, es braucht das einfach. Mhm. Ja, weil ja, ich meine, es ist so, wie wir das jetzt alle beschreiben, man wird Mutter, ja, und du übernimmst die Sachen einfach automatisch. Genau. Das ist einfach so, okay, passt, ja, next.
Ja, du hast ja diese Herzensverbindung. Also irgendwie macht man mal einfach alles, was irgendwie notwendig ist, um das Kind jetzt einfach durch dieses erste verrückte Jahr zu bringen. Und dann kommt man plötzlich drauf so, okay, und jetzt eigentlich sollte ich schon wieder arbeiten nach einem Jahr, weil so ist irgendwie das System vorgesehen. Oder auch eben 2 Jahre oder wie man sich es eben eigentlich ausmacht mit dem Partner. Und dann kommen eigentlich meistens die großen Themen, finde ich, wenn irgendwie alles zusammen clashen muss. Aber du bist ja eigentlich auch aktuell in der Karenz mit deiner zweiten Tochter.
Richtig.
Wie kriegst du das jetzt alles unter den Hut? Also jetzt mal vielleicht so eine ganz persönliche Frage zwischendurch und dann gehen wir vielleicht wieder auf die.
Ich wollte nämlich gerade sagen, als man dir so zugehört hat, was du alles machst, sehr beeindruckend, aber viele fühlen sich vielleicht schon erschöpft dadurch, was du alles machst. Wir sind vielleicht nicht die perfekten Beispiele, weil wir sind da voll bei dir. Ich habe auch irgendwann, kannst du dich erinnern, als ich gesagt habe, als ich Mutter oder als klar war, dass ich Mutter werde, habe ich irgendwie Energie gefunden, zusätzliche. Ja. Und es war irgendwie so ein zusätzlicher Boost, so jetzt mache ich was anderes.
Jetzt
was
hau ich mal richtig rein.
Ja. Aber wir wollen von dir wissen, wie klappt das?
Ja, und das ist ein total wichtiger Punkt, weil was ich auch nicht will, was ich total problematisch finde, ist dieses Narrativ von Müttern als Superheldinnen, die alles unter einen Hut kriegen mit einem Lächeln im Gesicht und alles schaffen. Und weil sie Superheldinnen sind, brauchen sie nicht auftanken, brauchen sie keine Pausen. Es liegt ihnen ja im Blut. Ja. Ne? Also das liegt uns im Blut, dass wir alles managen. Ja. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie schaffe ich das denn alles, so wie es jeder Mann schafft, indem ich einfach extrem guten Rückhalt habe zu Hause. Mhm. Ja, also ich kriege jetzt zum Beispiel Dinge erledigt, ich kann Dinge schreiben, ich kann Dinge posten, weil mein Mann zu Hause mir auch den Rücken frei hält und mir Arbeitsblocks freischaufelt. Also die 2 Stunden sind für dich und die 2 Stunden, manchmal kommt er zum Mittag nach Hause, damit ich ein bisschen arbeiten kann. Ansonsten übernimmt er, sobald er am Nachmittag nach Hause kommt, die Kinder und ich kann irgendwie schreiben, zum Beispiel, also schreiben oder posten. Ich habe auch ganz tolle Unterstützung von meiner Mama, die sich wirklich mit ganz viel Liebe und Herz um beide Mädels kümmert. Ist auch heute eingespannt, geht gerade mit der Kleinen spazieren. Ja. Also als Frau schafft man es genauso, wie es ein Mann schafft, bei denen es ja auch nie in Frage gestellt wird, wie kriegst du Karriere und Kinder unter einen Hut. Genau. Zu Hause hält ihm jemand den Rücken frei und bei mir ist es halt genauso.
Das hast du mal so cool gesagt mit dieser Problemlösungskompetenz, die uns immer abgesprochen wird, weil es immer so als Thema im Raum steht. Ja, man kriegt es dann auch hin, wenn man eben den Rückhalt organisiert oder automatisch hat.
Und was ich spannend finde, weil du immer sagst, man sucht sich einen Partner ja auch aus und das ist wie ein Auswahlverfahren, irgendwie auch wenn es sehr unromantisch klingt. Wie war denn
Next.
Wie war das in eurer Beziehung? Wie ist diese Situation entstanden? War das für deinen Mann klar? Ist er so aufgeklärt, dass er sich auch dich ausgesucht hat, weil du so einen modernen Ansatz verfolgst? Wie hat sich das für euch ergeben? Weil ich merke es zum Beispiel bei mir, ich habe auch gedacht, sehr modern, aber ich verfalle sehr stark in alte Muster, wo ich sage, wo wir auch immer drüber sprechen, ich delegiere nicht, also delegieren.
Ja.
Aber wie läuft das bei euch? Wie ist das überhaupt entstanden?
Dass wie hast du Pandoras Box geöffnet? Erzähl das jetzt mal allen.
Genau, dein Mann ist selbstständig?
Er ist angestellter Baumeister, genau. Ja, also, aber auch ein Vollzeitjob und natürlich er arbeitet auch viel und ist da sehr eingespannt. Ja. Ja, das ist eine interessante Frage. Also bei uns persönlich war es so, wir haben uns kennengelernt und es war nicht gleich Feminismus ein großes Thema, aber er hat mich halt kennengelernt als Frau, die mitten im Berufsleben steht. Ich war damals jede Woche irgendwie im Ausland unterwegs, meistens in London. Also er hat schon gewusst, worauf er sich sozusagen einlässt. Und wir haben dann aber wirklich sehr viel darüber gesprochen. Und er ist mit 2 Brüdern aufgewachsen. Er hat sich in seinem Leben nie so wirklich mit den feministischen Themen auseinandersetzen müssen, weil er eben privilegiert ist. So wie wir als Weiße uns nicht in der gleichen Art und Weise mit Rassismus auseinandersetzen, wie jemand, der davon betroffen ist. Ne? So war es bei ihm auch. Das Wichtigste ist, und das ist für mich auch irgendwie das, was man am Anfang unbedingt abtesten muss, ist die Person offen für diese Themen grundsätzlich? Ja? Hat er ein Verständnis dafür, dass Frauen mit anderen Dingen kämpfen müssen, im Beruf, im Privatleben, als Männer? Ja. Und der entscheidendste Knackpunkt ist dann natürlich, wenn man Eltern wird, ja, dann, und darum bin ich auch oft vorsichtig damit zu sagen, man sucht sich das ja aus. Ich glaube, dass man sehr oft dann erst, wenn man Eltern wird, überhaupt merkt, welche Muster kommen da mit von beiden Seiten und wie spielen die jetzt zusammen, welche Dynamiken ergeben sich da. Und man kann das oft gar nicht so prognostizieren. Ich habe schon erlebt im Freundeskreis, dass da die modernsten Männer plötzlich total wieder auf traditionelle Rollenbilder gepocht haben und andere, von denen man gar nicht damit gerechnet hätte, plötzlich die engagiertesten Väter ein Jahr in Elternzeit waren. Ja. Also da muss man sich auch als Paar immer wieder neu finden. Das ist bei uns genauso, dass wir uns das immer wieder neu ausverhandeln. Wer ist jetzt dran? Wir sagen immer, wir sind beide in einem Rennen. Aber es ist ein Marathon und wir können nicht gleichzeitig sprinten. Ja. Es kann immer nur einer sprinten.
Das ist ein schönes Bild.
Und der andere trägt sozusagen das Päckchen hinten nach. Ja. Aber was wichtig ist, es muss fair sein, dass jeder mal dran ist. So, mit dieser Metapher arbeiten wir. Und zum Beispiel jetzt bin ich raus, er ist dran. Ja. Im Herbst geht er dann in Karenz, dann bin ich wieder dran. Ne? Mhm. Also wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wie ein Staffellauf, kann man vielleicht sagen.
Ja. Spannend. Das ist ein schönes Bild, wirklich.
Immer wieder reden.
Kann man sich mitnehmen. Ja. Und immer ausverhandeln, das nehme ich mir mit. Ja. Und ich glaube, das könnte man schon bei der Partnerwahl sagen, wie bereit ist man, auf neue Themen einzugehen. Ja. Und das ist schon so ein bisschen ein Resilienzthema und ein Verhandlungsthema, das man schon auch üben kann, bevor man Eltern wird.
Absolut.
Es ist auch ein Thema, finde ich, wie aufgeklärt und offen ist jemand, weil du bist ja auf der Universität tätig, du hast ja mit Forschung zu tun, da geht es um neue Dinge, da geht es um Veränderung, da geht es um neue Erkenntnisse. Ja. Und das wird er ja wohl von Anfang an mitbekommen haben, dass das ein Thema für dich ist. Das heißt, wahrscheinlich war das irgendwie unbewusst vielleicht schon ein Thema. Das fand ich einfach auch immer so spannend. Ich habe ja Psychologie studiert. Für mich ist der Mensch an sich einfach ein, obwohl ich nicht so veränderungsorientiert bin. Aber
du musst sie gerne bei anderen.
Genau, ich schaue es mir zumindest bei anderen an und bleibe in meinem traditionellen, ich-bezogenen Bild.
Das darfst du auch. Habe ich gelernt, dass man das alles sein darf von ihr.
Alles sein.
Ne? Super, dann kommen wir vielleicht.
So
nur so funktioniert es. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem krasseren Thema, nämlich es ist ja auch spannend, wie viel Aggression manche Postings bei dir hervorrufen. Also ich bin manchmal in deinem Kommentarsektor. Erstens, warum ist es noch immer so, dass es so viel Shitstorm, man muss es ja manchmal so sagen, auslöst? Ist natürlich auch toll für Reichweite und Ding, aber es ist auch nicht angenehm für dein Seelenheil, oder? Oft. Weil es sind schon auch gefährliche Sachen drin.
Ja, was nämlich auch spannend ist zu der Frage, ob du merkst, dass von Frauen und Männern unterschiedliche kommen oder ob es auch Frauen sind, weißt du, weil das finde ich ja immer spannend, wie diese Support-Community ist, von der immer alle sprechen, die dann gar nicht so ist, gerade bei Frauen. Und das finde ich arg. Vielleicht kannst du das einfach auch noch dazu mitnehmen.
Gerne. Ja, also das ist natürlich ein großes Thema, ja, also irgendwie der Gegenwind, der da kommt. Wobei ich das gar nicht unbedingt nur negativ sehe, weil für mich ist das eigentlich ein Zeichen, wenn ich diesen Gegenwind bekomme, dann bedeutet das, dass mein Content die Bubble verlassen hat. Ne? Also dann erreiche ich neue Zielgruppen oder neue Leute, die vielleicht sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben und das möchte man ja schlussendlich, wenn man irgendwie einen aktivistischen Anspruch hat. Von daher bin ich damit eigentlich fein, wenn sowas kommt und kann auch anerkennen, dass es im ersten Moment mal irgendwie irritiert. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen.
Ja, und die Leute beginnen nachzudenken, weil man fühlt sich ja angefeindet, wenn es irgendwas trifft in einem. Sonst ist es ja überlesen, wurscht.
Und es ist ja schön, wenn es irgendwie einen Nerv trifft. Ja? Also die Leute entweder zum Lachen bringt oder mal irritiert oder irgendetwas in denen auslöst, dass sie sich wirklich hinsetzen und dann einen Kommentar schreiben. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen, ja, manche Kommentare sind heftig, wobei ich sagen muss, das war während der Pandemie mit Abstand am schlimmsten.
Okay,
ja.
Also es hat wieder abgebaut.
Genau, also da habe ich wirklich begonnen, eine sehr dicke Haut zu entwickeln, aber auch echt Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Also zum Beispiel habe ich zu dem Zeitpunkt aufgehört, irgendwie live zu posten, wo ich bin. Also so in Realtime, ich bin jetzt im Augarten spazieren, habe ich nicht mehr gemacht, weil du weißt ja dann tatsächlich nie, da sind wirklich Morddrohungen und so gekommen teilweise.
Wirklich?
Ja. Und das geht halt dann nicht, wenn man Kinder hat. Ne? Ja. Jetzt ist es eher so, dass die Kommentare, eigentlich es sind zwei verschiedene Arten von Kommentaren, die kommen. Ja. Die Community, die das Spiel mitspielt und einfach da total cool selber diese Dinge postet. Ja? Mhm. Und dann sehr oft von Männern, um auch auf deine Frage einzugehen, kommt dann diese Kommentare, aber das ist doch sexistisch, was du da schreibst. Ja. Und das finde ich lustig, weil ja natürlich ist es sexistisch, das ist ja genau der Punkt. Ja. Ja. Nur normalerweise hören das immer wir Frauen. Ja. Ja. Und da fällt es aber keinem auf, wie sexistisch das ist. Aber wenn es jetzt plötzlich um Männer geht, ist das Geschrei groß, weil es spannend. So sexistisch ist. Ja? Ja. Also das heißt, da schreibe ich dann oft so Dinge drunter wie, ja, du bist schon fast da, denk doch ein bisschen weiter. Ja, du hast es fast gesehen, verstanden.
Das ist eher witzig.
Also in der Hoffnung auch natürlich, dass das dann weitergedacht wird und man irgendwie diesen Schritt noch geht. Und wenn wirklich blöde Kommentare kommen, ich meine, oft ist es ja auch wirklich lustig und ironisch, wenn unter einem Posting, wo ich schreibe, Männer sind zu emotional für Führungspositionen, dann 20 emotionale Männer kommentieren.
Und herrlich gewesen.
Und dagegen quasi ankämpfen, auf eine sehr emotionale Art. Und das geht mir persönlich gar nicht nahe. Das sehe ich eher wirklich als Spiel und versuche das dann auch lustig teilweise zu beantworten. Also irgendwie so, ja, Thomas, wer putzt denn die Fliesen, während du da im Internet herumnörgelst? Sachen. Oder weiß deine Mama eigentlich, dass du noch wach bist und im Internet herumgeisterst um diese Uhrzeit?
Ja, also du spielst da echt wirklich.
Genau, also ich spiele das mit.
Fühlen sich da die Leute vorgeführt? Also glaubst du, macht das noch aggressiver? Also ist das so ein bisschen ein Salz in die Wunde?
Teilweise ja. Freut sie nicht. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die sich dann gefreut haben irgendwie über die Aufmerksamkeit. Einen Kommentar habe ich dann sogar mal gescreenshottet und in meiner Story gepostet und der war dann so ganz geschmeichelt und hat so gesagt, naja, immerhin habe ich es in deine Story geschafft.
Ja.
Und da denkt man sich, also da hat eben der Stefan, mein Partner, dann gesagt, schau mal, die bräuchten doch nur ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe und wären vielleicht eh dann an Bord. Also ich versuche nie gemein zu sein. Ich versuche es humorvoll manchmal auf die Schulter zu nehmen und im Großen und Ganzen kann ich sehr gut damit umgehen, was da ein Gegenwind kommt.
Ja, so wie du sagst, das ist, glaube ich, schwierig, weil das denke ich mir immer, irgendwo trifft einen irgendwas emotional an. Ich meine, eine Morddrohung ist jetzt nicht so, man sagt, ja.
Das ist ein anderes Level,
Weil du hast Familie, es geht auch um die Sicherheit, so wie du sagst. Hast du das mit deinem Partner besprochen, als diese Situationen kamen, was zu tun ist, wie ihr beide damit umgeht? Weil er ist ja auch betroffen, auch wenn er jetzt nicht im Rampenlicht steht.
Ja, also er ist grundsätzlich, also das ist ja jetzt schon eine Weile her, Morddrohungen gab es schon lange nicht mehr, zum Glück. Er ist im Großen und Ganzen total immer mit allem an Bord, was ich mache. Also er ist wirklich der größte Unterstützer von Anfang an. Er hat wirklich, als ich begonnen habe, auf Instagram irgendwie aktiver zu sein, wirklich begonnen, sich anzuschauen, wie kann ich gute Fotos machen und wie kann ich dich da unterstützen, und ist da wirklich mein größter Support. Er ist auch wirklich oft Sparring-Partner, was die Inhalte betrifft. Also manchmal komme ich aus der Dusche und habe irgendwie eine Idee, hey, das könnte man doch so sagen, und er sag's mir gleich und das könnte man doch noch so und so formulieren. Also er ist wirklich auch mit dabei.
Also ist ein gemeinsames Thema.
Ja, absolut. Und er ist, also ich glaube, er ist stolz und freut sich einfach, dass ich da etwas gefunden habe, was mir so viel Spaß macht, und spielt da einfach total mit und unterstützt das auch,
Weil ich denke mir, also du hast eine große Community, vielleicht wirst du auch auf der Straße hin und wieder erkannt, angesprochen. Wie geht dein Mann damit um, dass du als seine Partnerin die Berühmte bist?
Ja, also er wird tatsächlich auch manchmal erkannt. Also es passiert manchmal, er heißt der Baumeister auf Instagram und so, oh, da schau mal, der Baumeister, ist uns schon ein paar Mal passiert. Cool. Ganz lustig, vielleicht als Anekdote kann ich erzählen, er bekommt manchmal auch irgendwelche komischen Nachrichten, also lustig teilweise. Einmal hat er zum Beispiel eine Nachricht bekommen, Bruder, wenn ich dir einen Tipp geben kann, nimm deine Beine in die Hand und lauf, solange du noch kannst. Gut gemeinte Tipps.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie sorgen sich.
Okay. Sie sorgen sich. Man kann ja nicht sagen, dass wir berühmt sind oder so, aber wenn hin und wieder natürlich uns jemand auf der Straße erkennt, freut er sich, spricht mit den Leuten, ist er ganz entspannt,
Also 73,8000 Follower. Also ich würde schon sagen, du hast auf jeden Fall mal einen Bekanntheitsgrad und eine Reichweite.
Genau, ja. Also hast du einen Insta-Husband zu Hause, wenn
man so will. Kann man ja so sagen.
Ja, aber es hat ja nicht nur auf Instagram begonnen, gell? Du bist eigentlich auf Twitter zuerst aktiv gewesen, wie du auch vorher erzählt hast. Und hast es dann so ein bisschen überführt, oder? Also du hast dann so nach und nach aufgebaut. Könntest du jetzt unseren Hörerinnen auch sagen, die mit gewissen Themen oder mit einer Zielsetzung rausgehen, welche Plattform für dich besser funktioniert hat oder wie sich das entwickelt hat, dass du auch geschiftet bist?
Ja, also ich habe tatsächlich auf Instagram begonnen und dann begonnen, auf Twitter und auf Threads so kleine Sprüche zu posten, die ich dann screenshotte und auf Instagram auch poste, also einfach wiederverwende. Ja. Für mich funktioniert Instagram sehr gut, weil ich sehr gern mit Sprache arbeite und mit geschriebenem Text. Mhm. Wenn jetzt jemand ganz neu startet, ist sicher auch TikTok ein großer Hebel. Für mich persönlich ist es einfach aktuell aus Kapazitätsgründen nicht machbar, Videos zu schneiden und aufzunehmen. Also das erfordert einfach auch nochmal ein ganz anderes Skillset und ist nochmal viel mehr Arbeit.
Ja, okay.
Aber ich glaube, das
man
Wichtigste…
Man steigert sich dann auch so rein.
Ja, ja.
Man lernt dann immer weiter dazu. Ich schaue mir lauter Tutorials an.
Man lernt wahnsinnig schnell. Aber ich glaube, wichtiger als jetzt irgendwie… sich zu überlegen, also ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Man überlegt sich, kann ich gut schreiben, bin ich gut in der Bildsprache oder möchte ich ein Video aufnehmen? Und dann ist das Wichtigste einfach zu machen. Ja. Den Perfektionsanspruch hinter sich zu lassen. Content ist so kurzlebig, wenn es nicht gut ist, sieht es auch kaum jemand, weil dann wird es eh nicht ausgespielt. Genau. Und wenn es gut ist, wird es ausgespielt. Also das entlastet, finde ich, total.
Einfach nicht so kritisch.
Nicht zu kritisch sein. Testen, was kommt gut an, welche Ideen in welchem Format kommen gut an. Und was ganz, ganz wichtig ist, weil ich den Eindruck habe, damit kämpfen besonders viele, auch vor allem Frauen, ist vor allem auch fein damit zu sein, dass nicht jeder aus dem eigenen Umfeld das gut finden wird, wenn man sichtbar wird. Es gibt immer Leute, die einen dann, also die so ein bisschen, also die jetzt nicht nur wohlwollend zuschauen, sagen wir mal so. Ne?
They wanna watch us fail.
Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Und das wird einem selten direkt gesagt.
Danke für jeden Klick.
Ja, genau. Und da muss man halt dann einfach drüber stehen. Ja. Ja.
Und wissen, warum man es tut.
Wissen, warum man es tut.
Also ich glaube, das hält dann auch dann an der Stange.
Genau.
Ich meine, das ist ja auch so das Einmaleins irgendwie des Unternehmers, wenn man sagt, man ist ja Unternehmer, Unternehmerin in unseren Fällen, dass man sagt, man muss halt auch Misserfolge hinnehmen, um daraus zu lernen, so funktioniert es. Und lustig, was du beschreibst, weil ich denke mir immer, okay, ich komme ja aus der psychologischen Ecke, wir hatten ein Seminar, wo es sehr stark, es war im Therapiebereich, aber um Aufmerksamkeit geht.
Ja.
Und das, was du beschreibst oder du gesagt hast, man erwartet auch irgendwie oder man möchte zuschauen, wie jemand auf die Nase fällt. Das erste Mal, dass ich mit meinem Sohn allein gereist bin, er war 4 Monate alt. Ja. Ich war alleine, natürlich so wenig Gepäck wie möglich, aber du hast ja einen Buggy mit für das Flugzeug, hast einen Trolley mit und so weiter. Niemand hat mir mein Kind abgenommen, den Kinderwagen irgendwie auf dieses Security-Band gehoben oder mir den Koffer irgendwo hingetragen. Es haben alle nur geschaut und ich habe gewusst, dass jeder darauf wartet, dass mir was runterfällt, dass das Kind beginnt zu schreien. Im besten Fall wäre mir das Kind runtergefallen, weil dann hätten alle gesagt, naja, die kann sich ja keinen Mann leisten oder wo ist der oder keine Ahnung was. Ja. Und ich habe mir echt gedacht, weil normalerweise mache ich das auch nicht so. Ja. Man fühlt sich ja beobachtet, es ist unangenehm, du weißt,
das ist eine mega
Stresssituation. Und ich habe mir nur gedacht, also ja, da sollen sie halt blöd schauen. Ja. Am Ende des Tages hat sich wahrscheinlich vielleicht einer, und das reicht schon, gedacht, hey, cool, dass die das hingekriegt hat.
Ja.
Und so wie du sagst.
Du meinst, es ist nicht halt nur diese fehlende Hilfe, sondern auch dieses Missgünstige, das auch so ein bisschen mitschwingt.
Ja, was wir ja auch schon vorher gesagt haben, ob Frauen dich anfeinden, dass du diese Themen bringst, die dann sagen, nein, ist das so ein Blödsinn und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist und das brauchen wir alles nicht.
Ja, also für mich persönlich, die Erfahrung mache ich sehr wenig, muss ich sagen.
Auch nicht,
also meine Erfahrung ist, dass die kritischen Kommentare vor allem von Männern kommen, die es missverstehen, die Satire hinter diesen Postings nicht verstehen, obwohl ich immer drunter schreibe Satire. Ja, also das viel eher. Ich kriege aber auch die Rückmeldung immer wieder, also dass Frauen ja auch, dass es Frauen einem auch schwer machen können. Und dazu fallen mir eigentlich zwei Dinge ein. Erstens, natürlich sind Frauen auch patriarchal geprägt. Diese diese zweierlei Maße, mit denen Frauen gemessen werden. Wir müssen besser, perfekter, emotional regulierter, stabiler sein als viele Männer. Das ist ja auch von der Wissenschaft gut bestätigt. Natürlich unterliegen diesen Vorurteilen auch Frauen, auch wir selbst. Ja, also so jede einzelne von uns beurteilt vielleicht manchmal eine Frau kritischer, als sie es bei einem Mann machen würde.
Und
dessen muss man sich bewusst sein.
Also im Allgemeinen Mütter viel kritischer
beurteilen. Ja.
Das hat sich bei mir erst gelöst, als ich selber Mutter geworden bin. Früher habe ich gedacht, oh Gott, die schlachten ihr Kind im Nachbarzimmer. Jetzt weiß ich, sie probieren ihm die Socken anzuziehen. Also das führt dann alles so irgendwie in eine Relation, jetzt überspitzt ausgedrückt. Aber dass man auch merkt, dass irgendwie so diese Schere, Mutter, Beruf, andere Rollen, und das spürst du ja auch sehr stark mit Wissenschaft, Vorträgen etc., man muss sich einfach immer viel mehr beweisen. Das
so ist
noch immer. Immer so.
Das ist so, das ist tatsächlich auch faktisch so. Also da gibt es ganz klare Studien, dass Frauen zum Beispiel in der Politik, das ist ja auch ein Bereich, den du sehr gut kennst, einfach viel besser sein müssen, um überhaupt für gewisse Ämter in Frage zu kommen, ganz anders beurteilt werden, viel kritischer gesehen werden. Und ich muss aber wirklich persönlich sagen, jetzt in meinem Umfeld erlebe ich gerade Frauen als sehr, sehr unterstützend, sehr, sehr wertschätzend, als die, die aufstehen und sagen, hey, cool, was du machst, cool, dass du dich traust. Und genau das, also ich finde, das geht oft ein bisschen unter, fast mit diesem Vorurteil, dass Frauen so immer gegeneinander, also diese Stutenbissigkeit, die uns unterstellt wird, ist, finde ich, total überbewertet. In Wirklichkeit habe ich den Eindruck, natürlich gibt es das auch, aber das gibt es bei Männern auch. Die Trump-Mask, man sehe sich diese Ego-Kämpfe an.
Genau.
Und eigentlich erlebe ich gerade unter Frauen einen wahnsinnig starken Zusammenhalt.
Schön.
Ja, ja, umso besser, dass es so ist. Also wir sind ja, wie wir schon mehrmals uns geoutet haben, große Fans von dir und finden das super.
Leichter Girls-Crush, muss ich zugeben.
Und jetzt gibt es ja noch ein Geschenk von dir, oder? Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen über dein neuestes Projekt.
Ich habe kein Geschenk, aber ihr habt die Chance, Geschenke zu verteilen.
Ja, ja, also ich habe an einem kleinen Projekt gearbeitet in den letzten Monaten, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Inhalte, die ich so poste, auch wahnsinnig gern mit anderen geteilt werden. Und dann ist ein Verlag auf mich zugekommen und meine Buchagentin, liebe Grüße an Mara an dieser Stelle, die mich da sehr unterstützt. Wir haben jetzt gemeinsam an einem Geschenkbuch gearbeitet, das aus einem Best-of besteht, aus den Dingen, die ich schon auf Instagram gepostet habe, aber auch natürlich genug neuer Stoff, damit halt auch die treuen Leserinnen und Leser da irgendwie neue Dinge wiederfinden, die sie hoffentlich amüsieren. Und das ist so ein kleines Geschenkbüchlein, das im Herbst, im September erscheinen wird und dann vielleicht ja ein nettes Weihnachtsgeschenk für den oder die einen oder andere ist.
Ich wollte gerade sagen, da fallen mir viele männliche CEOs ein, für die das vielleicht eine ganz coole Weihnachtslektüre wäre.
Voll, verschicken wir jetzt.
Ja. Genau, genau.
Vielleicht gibt es das von der Stadt Wien irgendwie, da gibt es auch immer diese Bücher, die man sich dann
abholen kann. Das Weihnachtsbuch der Stadt.
Oh, genau, ja. Das wir werden es mal vorschlagen. Genau. Wir posten das jetzt so im Stundenmodus. Vielleicht reagieren die Leute. Super.
Genau.
Und, wichtiges Thema, das wir eben live auch noch einmal besprechen wollen, ist angenommen oder beziehungsweise bezogen auf deine Arbeit. Du hast ja politisch im Moment sehr viel Futter, das Material. Zwei besondere Männer in Übersee, also Musk und Trump, die ja ihre Beziehung quasi beendet haben. Und das führt mich zu dem Thema, das wir auch immer wieder ansprechen, das uns wichtig ist.
Sie will jetzt Schluss
machen. Ja, das ist es dann. Gott sei Dank nicht. Aber,
wir sind nicht so emotional wie die beiden.
Genau, das ist das Thema, ja, dass du einfach sagst, Männer in Führungspositionen, kann man diskutieren, sind emotional und dann spricht man gleich von einem Mädchenfight, Frauenkampf, Zickenkrieg. Ja. Wieder etwas, das total stigmatisiert ist. Ja. Was ist so dein Gedanke dahinter? Was möchtest du damit bewirken und wie ist es denn wirklich, was ist deine Meinung dazu, Männer in Führungspositionen, Frauen in Führungspositionen?
Ja, ja. Nein, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, also und vor allem eben diese Situation, die da jetzt vor kurzem stattgefunden hat mit Trump und Musk, die natürlich irgendwie, ja, absolut absurd war. Und das Beste, was dann irgendwie so dem Internet eingefallen ist, wenn zwei Männer kämpfen, ist wieder eigentlich man konnte das nicht analysieren, ohne wieder Frauen zu beleidigen, obwohl keine einzige Frau bei der Situation beteiligt war. Und dieses ganze Thema, Männer sind zu emotional für Führungspositionen, gibt einfach wahnsinnig viel her, weil es in der Realität immer wieder vorkommt, dass es da solche Kämpfe gibt. Ja? Darum ist das ein sehr dankbares Thema, sage ich mal. aber natürlich ist es ja in Wirklichkeit satirisch gemeint. Ja? Also dieser Spruch, Männer sind zu emotional für Führungspositionen, für die Politik und so weiter, ist ja etwas, was über Frauen sehr, sehr oft gesagt wird. Ja, also da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, dass Emotionen bei Frauen, wenn sie das zum Beispiel in einem politischen Wahlkampf zeigen oder in einer Geschäftsführerinnenposition, wird das sehr, sehr negativ ausgelegt. Ja, also Frauen, die wütend sind oder die generell zu viele oder die falschen Emotionen zeigen, gelten schnell mal als hysterisch, als nicht stabil genug und als nicht geeignet für Führungspositionen. Das liegt auch daran, dass wir Führungsverhalten sehr stark mit männlich konnotierten Eigenschaften assoziieren. Mhm. Also Führungsverhalten ist sich durchsetzen können, ist stark zu sein, zeigen, genau, auf den Tisch zu hauen. Wenn man das aber als Frau macht, wird einem das negativ ausgelegt und man gilt als unsympathisch, weil von einer Frau gleichzeitig erwartet wird, dass sie warm ist, dass sie hilfsbereit ist, dass sie nett ist, dass sie lächelt. Ja? Also als Frau bewegt man sich auf diesem Grat zwischen, man sollte eigentlich durchsetzungsstark sein, aber bloß nicht zu viel. Ja. Und man sollte emotional zugänglich sein, aber wenn man das zu viel ist, ist man wieder nicht führungsstark. Ja. So, es ist ein sehr schmaler Grad.
Das ist diese Doppelgleisigkeit, die du vorher angesprochen hast, finde ich nämlich auch.
Wo man sehr viel falsch und sehr wenig richtig macht.
Genau, du kannst es als Frau eigentlich nicht richtig machen, weil entweder... Nein, es stimmt quasi halt auch einfach nicht, weil ich meine, wenn ich gut verhandeln kann und hart in der Sache bin, ich muss ja trotzdem für Unternehmensziele einstehen. Ja. Warum sollte ich dann sagen, naja, wollen Sie, also man hat ja eine Persönlichkeit und das wird total außer Acht gelassen, und so wie du sagst, man ist entweder zu sensibel und zu emotional nicht stark genug, um zu führen, andererseits zu stark für die Führung, weil man ja dann das Team nicht abholen kann. Und ich meine, wie fühlen sich die denn mit so einer starken Frau? Die fühlen sich ja eingeschüchtert dann nicht. Also diese Diskussion,
genau, das ist Männer schade, dass wir sie nicht, führen. Genau. Männer haben das Thema nicht. Um auf deine Frage zurückzukommen, welche weiblichen Qualitäten quasi bringt man dann mit? Mhm. Also ich finde, man müsste eher die Frage stellen, warum nicht weiblich konnotierte Eigenschaften auch als positives Führungsverhalten gesehen werden.
Weil es, glaube ich, einfach noch nicht kulturell so gesehen wird.
Genau.
Und
genau.
Ich bin draufgekommen, dass es bei mir gut getan hat, dass ich das auch wirklich thematisiere. So, ihr seid das jetzt vielleicht nicht gewohnt, aber jetzt ist es mir wichtig, dass wir da auf den Tisch hauen. Bei dem und dem Thema braucht es jetzt einfach eine Stärke vom Team und ich würde das so und so kommunizieren. Ja. Das ist wirklich total hilfreich, weil es den Menschen auch echt die Augen öffnet. Ja. Dass es mir erstens bewusst ist, dass ich es anspreche, aber man muss auch sagen, es ist schon wieder Mehrarbeit.
Es ist mehr Arbeit, emotionale Arbeit.
Genau, Vorbereitungsarbeit in erster Linie, weil ich habe dann wirklich für alles, was ich gemacht habe und umgesetzt habe, eigentlich eine eigene Rede geschrieben.
Ja.
Und das muss kein Mann, der trifft einfach eine Entscheidung und argumentiert sie. Und ich habe dann wirklich immer so diesen Bogen, warum ich etwas entscheide, wie ich jetzt agiere, was ich tue, um wirklich jeden mitzunehmen. Und das waren ja gewisse Vertreter, also gewisse Stakeholder. Und das ist dann immer wieder eine Schleife. Und bei jeder Person musst du ein bisschen anders ausgehen, weil sie einfach einen anderen kulturellen Background haben. Und das ist echte Mehrarbeit. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und bin da ganz gut durchgekommen, aber in manchen Situationen verlierst du auch einfach Menschen, weil die das einfach nicht haben wollen. Punkt.
Ja, und ich muss sagen, es ist einfach, also mich macht es wirklich wütend, dass ich mir denke, es ist so eine Abwertung gegenüber Frauen, weil wenn ein Mann dann plötzlich sensibel ist und jemanden aus dem Team zu sich holt und sagt, mir ist aufgefallen, dir geht's nicht so gut, können wir irgendwas tun oder so weiter, dann wird das ja total positiv gesehen und so wie du sagst, ist ja wirklich wieder eine weibliche Eigenschaft, weil ich mir denke, es ist, was ist denn mit den Personen einfach mal, dass man einfach mal eine Person sieht, egal welches Geschlecht sie jetzt hat, ist natürlich schwierig, aber wir wissen ja, du wirst das wahrscheinlich am besten wissen aus der Wissenschaft, dass auch Frauen jagen waren, ja, wenn man schon mit diesen Rollenbildern argumentieren will, dass das nicht so ist, wie wir uns das vielleicht alle denken oder dass es uns auch beigebracht wird.
Genau.
Ja. Aber hast du da vielleicht so ein bisschen ein Fact-Backing für uns, dass man sagt, es geht in eine gewisse Richtung, also diese Arbeit macht sich bezahlt, die Sichtbarkeit verstärkt sich und man kommt vielleicht kulturell weiter? Hast du da so das Gefühl, es ist dieser Shift oder sind wir erst am Anfang?
Also beides. Also ich glaube, es ist schon viel in Bewegung. Ja, also alleine, wie wir als Frauen jetzt, welche Möglichkeiten wir haben, so das wählen. Ist einzigartig
in der Studieren. Ja.
Aber du hast schon recht, ja, weil das ging nicht immer. Das nehmen wir jetzt so als selbstverständlich. Ja. Aber das ist ja der Beweis dafür, dass da schon ein langer Weg gegangen wurde von Frauen vor uns, die sich dafür eingesetzt haben. Ich glaube aber auch, dass noch sehr viel zu tun ist. Und das Wichtigste bei all diesen Vorurteilsthemen, du wirst das vielleicht auch, oder ihr werdet es beide schon sicher erlebt haben, ist ja im ersten Schritt, sich des Ganzen bewusst zu sein. Ja? Also wenn ich weiß, Frauen werden kritischer bewertet, dann kann ich mich selbst hinterfragen. Dann kann ich auch als Mann, und da muss man auch die Männer in die Verantwortung nehmen, mich mal selbst an der Nase fassen, unterbreche ich die Kollegin jetzt häufiger als den Kollegen und das beobachten und dann vielleicht bewusst gegensteuern. Ne? Und da kann man wirklich mit kleinen Schritten auch viel tun, weil das ist ja dann immer die Frage, was kann ich eigentlich tun? Und ich finde, einer der wichtigsten Punkte ist wirklich, dass man sich selbst überlegt, wenn ich zum Beispiel eine Fernsehdiskussion schaue und da diskutiert eine Politikerin mit einem Politiker.
Wenn mal eine eingeladen ist dazu.
Wenn mal eine eingeladen ist, wenn mal eine da ist. Aber dann zu hinterfragen, würde ich jetzt das, was sie sagt, genauso interpretieren, wenn es er gesagt hätte? Ja? Oder wieso hänge ich mich an ihrer Stimme auf? Wieso finde ich, die ist irgendwie unangenehm? Ja. Oder wieso interessiert es mich, was sie anhat? Bei ihm denke ich gar nicht drüber nach, dass der zum 10. Mal in Folge das Gleiche anhat. Bei ihr ist es mir vielleicht aufgefallen. Ja. Also sich selbst so mal zu überlegen, wo messe ich mit zweierlei Maß und sich das selbst zu korrigieren, ist schon mal ein wichtiger erster Schritt.
Spannend, weil was mir jetzt einfällt, ist, durch meine Arbeit natürlich als Personalberaterin arbeite ich mit sehr vielen Menschen. Und was mir auffällt, ist, es gibt ja auch, man darf ja nicht alle immer bei den Kamm scheren, Männer, die auch Frauen empowern, die aber trotzdem wieder in eine Schiene abgetan werden. Na, der ist ja auf die werden dann auch nicht mehr ernst genommen, was ja total absurd ist, dass sich die Gesellschaft versucht zu verändern. Und die Veränderung mitgehen, werden auch wieder in diese Schublade gesteckt. Also es ist immer nur Platz für diese Trumps, Musk-ähnlichen Charaktere. Aber eine spannende Frage vielleicht auch an dich. Du bist ja Führungskraft, du bist Leiterin, Bereichsleiterin, wie man das nennen kann, mehrerer Themen, Finance Operations, HR, ganz unterschiedliche Dinge, auch thematisch. Wie legst du deine Führungsrolle an? Sind diese Themen, die du auf Social Media auch teilst, Teil deines Alltags, deiner Arbeit?
Was? Nein, da ist sie totaler Macho.
Nur mit Hierarchie wird da gearbeitet.
Nur Männer im Team.
Nein, also einerseits ist natürlich mein eigener Führungsstil etwas, was sich auch immer wieder neu definieren und neu finden muss, wenn man zum Beispiel einfach sich das Team verändert, wenn man neue Bereiche dazu bekommt und so weiter. Also da muss man sich immer wieder neu finden und neu einfach ausrichten. Viel mehr als Frau wahrscheinlich als Mann. Aber was ich auch wichtig finde, ist dann wirklich in der Arbeit Dinge umzusetzen. Ein Beispiel zum Beispiel, was wir im Unternehmen machen, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, ich setze mich zweimal im Jahr hin, schaue mir alle Gehälter an und schaue mir ganz genau an, ist da jetzt etwas nicht erklärbar? Ist da etwas unfair? Ja? Würde morgen plötzlich alle Gehälter transparent sein in meinem Unternehmen, könnte ich guten Gewissens jedes Einzelne erklären. Es gibt da keine Unterschiede aufgrund des Geschlechts oder so. Wir haben da gewisse Dinge proaktiv ausgemerzt. Ja?
Hast du Platz im Team?
Kolleginnen zum Beispiel Gehaltserhöhungen gegeben, wo wir gesehen haben, dass es nicht fair ist. Ja? Und das ist halt sozusagen mein kleiner Bereich, wo ich einen Einfluss haben kann. Und so, wenn jeder das so macht oder jede das so macht, dass man sich in seinem Schaffensbereich überlegt, was kann ich tun, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
Total. Ja. Ich glaube auch, dass es einfach hilft, wenn immer mehr Frauen an den gewissen Tischen sitzen. Das ist doch auch so ein bisschen ein Anspruch an Change, dass man diese Aspekte überhaupt mit hineinbringt in die Debatte. Weil es können Männer einfach nicht nachvollziehen, welche Themen da sind. Du hast das vorher ganz toll angesprochen, dass Menschen, die Teil von Diskriminierung sind, das einfach ganz anders wahrnehmen. Ja. Egal auf welcher Seite sie stehen, sie sind biased. Und so ist eben auch die Opferrolle, muss man auch sagen. Aber das ist so wichtig, dass man aus dieser Opferrolle raustritt und in die Gespräche geht, und auch die Themen anspricht, weil man kommt dann immer mehr in diese Unsichtbarkeit und dementsprechend ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass eben Frauen an diesen Tischen sitzen und auch diesen Platz bekommen. Das schafft immer mehr Transparenz, glaube ich. Das ist zumindest dieser kleine Schubser, den ich zumindest versuche, in gewissen Unternehmen umzusetzen.
Absolut. Man weiß auch, wenn in Führungsgremien mehr Frauen sind, kommen mehr Frauen nach. Mhm, genau. Also so Männer holen
in
Männer nach, Frauen holen auch Frauen nach. Ja. Man weiß, gemischte Teams funktionieren mit Abstand am besten. Also es gibt ja auch rein, man sagt immer, ja, man soll aufgrund der Leistung ja wohin kommen. Mhm. Das ist ja genau der Punkt. Gemischte Teams performen am besten. Es ist eigentlich total irrational und unwirtschaftlich, bei diesen Männerclubs zu bleiben. Mhm. Also das eigene Argument müsste man da ja umdrehen. Ja. Ne?
Es ist halt noch immer so ein bisschen ein nice to have in den Köpfen der Leute, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es ist noch immer so, ja okay, Diversity Management, Diversity Support, Empowerment, das ist alles so, geht so nebenbei und es gibt ja auch mittlerweile das Pinkwashing, den Wortlaut. Wie stehst du dazu? Gibt es da oft einfach so plakative Kampagnen, also wirklich so PR-Kampagnen, wo diese Plankette drüber gestülpt wird? Oder siehst du, dass jede Initiative gut ist, egal wie oberflächlich sie jetzt vielleicht sein mag?
Also im Grunde, ja, schwierige Frage. Im Grunde ist natürlich alles gut, was passiert, aber wenn man es dann quasi nur als PR-Gag verwendet und in Wirklichkeit tut sich nichts, ist es ja fast ein bisschen Frotzelei. Mhm. Na? Ich finde, woran man immer ganz gut sieht, ob ein Unternehmen das ernst nimmt, ist, wenn man schaut, wie schaut es denn aus ab dem mittleren Management? Mhm. Ja? Weil das ist dann meistens die Stufe, wo es beginnt, sehr einseitig zu werden. Viele schaffen es noch bei Einstellungs da irgendwie 50-50 zu kommen, aber dann sieht man, was passiert wirklich im Unternehmen, wie viele Väter gehen denn da tatsächlich in Karenz? Unterstützt das Unternehmen das? Mhm. Wie wir mit Frauen umgegangen, die vielleicht nach einer Babypause zurückkommen? All das, dieser Make-or-Break-Point ist dann im mittleren Management, wo plötzlich bei vielen Unternehmen beginnen, die Frauenquoten total abzunehmen. Und das ist für mich immer ein guter Indikator, also das würde ich auch allen empfehlen, in den Vorstellungsgesprächen zu fragen, wie schaut es denn ab da aus? Ne? Ja, also wenn man irgendwie den Anspruch vielleicht auch an sich selbst hat, dort irgendwie mal hinzukommen. Es ist, glaube ich, wie beim Nachhaltigkeitsthema, es ist gerade modern, gerade auch ein bisschen leider wieder rückläufig durch das, was in den USA passiert. Aber im Grunde ist es schon gut, dass es diesen Trend gibt, würde ich mal so ganz grob sagen. Ja.
Schön. Du hast ja auch eine sehr bedeutungsvolle Position, eben wie wir schon angesprochen haben. Wie ist das Unternehmen damit umgegangen? Wie gehst du damit um? Hast du dir das Umfeld geschaffen, dass wenn du jetzt in Karenz bist, dass du deine Position behältst, ohne dich danach erneut beweisen zu müssen? Weil du verantwortest viele Bereiche. Wie hast du dich darauf vorbereitet, dass du nicht da bist? Bist du jetzt erreichbar? Hast du langfristig deine Stellvertreter aufgebaut? Wie hast du dich da organisiert?
Ja, gute Frage. Also es ist jetzt auch anders als in meiner ersten Karenz. In meiner ersten Karenz war ich in der Unternehmensberatung. Das ist eine Projektarbeit. Mhm. Da kann man auch mal wechseln und fehlt nicht. Ne? Mhm. Also so, dann macht das Projekt halt jemand anderer. Jetzt bin ich in einer Linienfunktion. Da ist das natürlich schon ein großes Thema gewesen. Und ich habe wirklich... Man ist ja schwanger und hat dann eine gewisse Vorlaufzeit. Und da habe ich wirklich mit meinem Team sehr stark daran gearbeitet, dass wirklich, um das ganz praktisch zu machen, wir haben wirklich eine Liste geschrieben über Monate hinweg, alle Dinge, die wir so im Team tun, jeder von uns, ja. Wer ist dafür verantwortlich und wer ist sozusagen die zweite Person, die dafür verantwortlich ist? Das braucht man ja nicht nur, wenn einer länger fehlt, das braucht man auch, wenn jemand auf Urlaub ist, wenn jemand krank ist.
Längeren,
die Übergaben.
Genau, also wer ist sozusagen das Backup für jede einzelne der Tätigkeiten, die wir haben? Und so war das, das hatten wir sogar schon vor meiner Schwangerschaft, eben um solche Urlaubsthemen und so, um denen vorzugreifen. Von daher war das jetzt auch gar nicht so schlimm. Also klar, hin und wieder, gerade am Anfang, als ich raus war, war ich noch hin und wieder erreichbar und für Fragen da. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, kommt mein Team super klar. Mhm, ja. Ja, also die machen das, ich bin wirklich raus. Ich telefoniere hin und wieder mit Teammitgliedern, da geht es aber dann auch viel um private Dinge, weil wir uns einfach mögen. Ja. Aber die machen das super.
Mhm. Wie aber da muss man auch sagen, ist auch dein Verdienst. Weil
es ist auch ihr Verdienst,
ist ja auch unser Teil gemeinsamer der Führungskraft, Verdienst. So zu planen. Ja.
Es ist die Geschäftsführung natürlich da sehr offen, es ist mein Team super. Und wie es jetzt sein wird, wenn ich zurück bin, müssen wir schauen. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen.
Und was würdest du Hörerinnen mitgeben, die so gegen diese zweite Windmühle kämpfen, also in der Wissenschaft auch wirklich Fuß fassen wollen? Es gibt immer mehr weibliche Wissenschaftlerinnen, aber da ist doch auch noch immer so, nach oben hin wird es dann auch dünner.
Ja.
Also gerade so Professoren und Angestelltenverhältnisse. Ich habe das nur am Rande mitbekommen in meinem Doktoratsstudium, dass es dann einfach auch dünner wird oder es einfach schwieriger wird, da hauptberuflich tätig zu sein. Was könntest du da den Hörerinnen mitgeben?
Also es ist tatsächlich sehr schwierig in der Wissenschaft, das braucht man auch nicht sugarcoaten. Mhm. Ich glaube gerade jetzt die Anforderungen an junge Forscherinnen und Forscher mit, du brauchst Auslandsaufenthalte, du weißt nicht, wo die nächste Stelle sein wird, ist extrem herausfordernd, vor allem wenn man plant, eine Familie zu haben. Der Partner oder die Partnerin müssen mit. Ja. Das ist wirklich in meinen Augen ein großes strukturelles Problem. Und das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was da einen großen Unterschied macht, ist, sich wirklich sehr genau zu überlegen, wer ist zum Beispiel Doktorvater, Doktormutter, wer sind die direkten Vorgesetzten. Mhm. Ich hatte einen großartigen Doktorvater. Wir arbeiten noch immer gemeinsam an Publikationen, weil wir uns einfach gut verstehen, gut zusammenarbeiten. Ja. Und der hat mir immer alles möglich gemacht und mich immer bei allem unterstützt.
Da steht ja auch noch was in der Pipeline, gell? Aber das lässt du noch unter Verschluss.
Ja,
genau. Aber dranbleiben für mehr Infos. Genau.
Bleibt auf jeden Fall dran. Super.
Ich fände es jetzt noch spannend, weil es uns einfach anfänglich so ging, man ist schwanger, man freut sich, trotzdem ist viel Angst damit verbunden. Ja. Wie gehe ich aus meinem Job raus? Was ist, wenn ich wieder zurückkomme? Schaffe ich das? Ich weiß nicht, was auf mich zukommt als Mutter, zumindest ging es mir so. Oder zumindest uns beiden. Was kannst du denn jetzt unseren Hörerinnen mitgeben, die gerade vor diesem Schritt stehen? Wie gehe ich raus? Wie kann ich mich auf diese neue Rolle konzentrieren? Was würdest du denen mitgeben, was so bei dir geholfen hat?
Also du meinst, wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger bin und mir Karenz stehe?
Weil vielleicht nur für dich zum Hintergrund, wir bieten ja auch Workshops an, die im Herbst starten. Da kann man sich auch bei uns auf der Warteliste eintragen und da geht es genau um die Themen. Ich bin jetzt schwanger, ich habe davon erfahren, ich habe einige berufliche Herausforderungen und ich möchte mich jetzt quasi vom Beruf verabschieden, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Wie gehe ich das am besten an? Und dann einen zweiten Workshop, wie kehre ich auch wieder zurück?
Ja. Ja, super. Also das total wichtige Thema, finde ich mega cool, dass ihr da was anbietet. Also ich glaube, das ist auch eine große Lücke und ein Thema, womit viele Frauen sehr alleine sind. Mhm. Also
wir waren es. Ja. Deswegen machen wir es jetzt.
Ja. Und deshalb, also der erste Tipp, den ich wirklich auch meinem Jüngeren selbst geben würde, ist, gab nicht das Gefühl, dass du dich dafür entschuldigen musst, schwanger zu sein. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich bin da wirklich betröppelt und irgendwie mit schlechtem Gewissen zu meiner damaligen Vorgesetzten gegangen und habe quasi gebeichtet, dass ich jetzt schwanger bin und die hat sich total gefreut. Ja. Aber im Nachhinein gesehen, dieses Gefühl, anstatt da mit Freude und Stolz reinzugehen, you don't have to apologize. Wirklich selbstbewusst zu sein, das ist schön, das gehört zum Leben dazu. Mhm. Und die Firmen müssen und die Vorgesetzten, das ist deren Job, da sowas auch einzuplanen und dafür zu sorgen, dass das gut funktioniert. Mhm. Das wäre mal der erste Punkt. Was mir persönlich geholfen hat, ist so ein bisschen in Kontakt zu bleiben, aber auch klare Grenzen zu setzen, also nicht irgendwie mitzuarbeiten, aber doch immer wieder mal hinzuhören, mit Kolleginnen zu sprechen, vielleicht Kontakt mal einen Tag reinzukommen, einfach um ein Gefühl dafür zu behalten, was läuft da gerade und was braucht's, dann kann man auch viel besser bei seiner Rückkehr wieder den Anschluss einfach haben. Ich würde aber nicht empfehlen, außer es ist klar, irgendwie auch so geregelt, dass man geringfügig arbeitet, da noch Dinge zu machen, weil man ist wirklich auch sehr stark damit beschäftigt, in eine neue Rolle zu finden und die ganz viel Aufmerksamkeit braucht und sollte sich auch selber zugestehen und einfach diese Zeit gönnen, da in die Mama-Rolle reinzuwachsen oder Papa-Rolle, wenn es um die Väter geht. Und bei der Rückkehr, was mir sehr geholfen hat, ist wirklich sich zu überlegen, ich war damals noch im Projektgeschäft, wirklich sehr genau zu planen, was sind denn so die sinnvolle erste Schritte? Ja, also im Projektgeschäft kannst du halt gleich auf 150% super stressig gehen oder du startest mal mit etwas rein, wo du sagst, da kenne ich, da fühle ich mich wohl, da ist nicht alles neu, habe ich schon gesehen und kann da einfach anschließen, wenn man eine Karenzvertretung hat. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein paar Wochen parallel zu laufen, damit man da einfach nahtlos übernehmen kann. Also sich einfach wirklich proaktiv damit auseinanderzusetzen, wenn es das Unternehmen nicht tut. Manche machen das vielleicht, manche nicht. Wie kann man da gut wieder reinkommen?
Das kann ich voll verstärken. Also gerade diese Themen der Projektarbeit, also man kann ja auch in einem Angestelltenverhältnis ein bisschen managen, also wenn jetzt nicht zu viel Last auf dieses Team einprasselt, dass man auch sagt, das kann ich mir ein bisschen selber einteilen. Das sind Themen, wo ich gut argumentieren kann, dass ich das in einer gewissen Flexibilität unterbringe, weil gerade diese ersten Monate sind so viel Neues und vielleicht auch ein paar Krankenstände mehr, die man nicht eingeplant hat. Also kommt schon einiges auf einen zu und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, Dinge zu machen, die dann vielleicht zu Hause weitergeführt werden können, wenn vielleicht Büro, Arbeitstag nicht möglich ist, etc.
Ja,
und das langsam wirklich, die Stunden zu steigern. Nicht gleich zu sagen, okay, ich bin 40 Stunden zurück, außer man möchte das, aber da auch ein bisschen zu lernen, was bedeutet das jetzt beides zu schupfen?
Ja.
Weil abzubauen ist dann wieder schade, finde ich.
Und oder? Das auch wirklich als Elternthema und nicht nur als Mütterthema zu sehen. Ja, genau. Beide Eltern sind in der Verantwortung. Mhm. Es kann nicht der Default-Mode sein, dass immer sein Job wichtiger ist als ihrer und dass immer automatisch sie zu Hause bleibt, wenn das Kind krank ist, sondern muss man sich jedes Mal hinsetzen, ausverhandeln, wer hat jetzt was auf der Agenda. Ja. Und also das wirklich als gleichberechtigte Karriere ansehen, das ist ganz, ganz wichtig.
Auch weil du vorher das schlechte Gewissen angesprochen hast, so ist es mir gegangen, als mein Sohn das erste Mal krank war. So, jetzt ist dieser Fall und ich falle wirklich aus. Da auch mit einem Selbstverständnis hineinzugehen, dass ich mich jetzt um mein krankes Kind kümmere und mein Mann das genauso tut.
Ja.
Aber in manchen Fällen ist es halt einfach, dass es mich trifft und ich bin dann zu Hause und es ist nun mal jetzt einfach so. Ich organisiere rundherum, was mir möglich ist, aber es ist einfach live, man ehrlich sagen.
Es ist live. Und was ich aber auch ganz schön finde, sehr, sehr oft, wenn man dann in so einer Situation ist, kommt so die Menschlichkeit auch durch und kommt auch auf der anderen Seite durch.
Ja, genau.
Und dann selbst irgendwie ältere Kollegen, die dann schon länger aus dieser Phase heraus sind, sagen, boah, ich kann mich erinnern, wie das damals war.
Ja.
Super anstrengend, du bist gerade in der Rush-Hour des Lebens, ich verstehe das. Also selbst Leute, wo man gar nicht so auf dieses Verständnis jetzt gehofft hätte, zeigen das dann oft.
Ja.
Und das ist auch als Chance zu betrachten, ist, dass es auch in sogenannten harten Jobs menscheln darf und dann aber auch zu ignorieren oder drüber zu stehen, wenn es halt mal nicht gut ankommt. Man kann es ja eh nicht ändern. Ja. Man hat diese Verpflichtung.
Rush Hour ist doch ein toller Begriff, oder? Weil es spielt sich ja wirklich das Wichtigste in deinem Leben. Es gibt dann auch noch andere wichtige Dinge. Aber so diese essentiellen Themen in Karriere und Familie sind wirklich so in dieser Lebensphase.
In den 30ern, 40ern bei den meisten.
Und das ist schon verrückt, dass man das nicht so ein bisschen stretchen könnte.
Ja.
Und das kann auch sein, dass, so wie es uns passiert ist, dass man sagt, man macht was Neues. Zusätzlich ist ja nicht so, dass man sagt, okay, man verabschiedet sich aus seinem Job und es braucht keine Sicherheiten. Aber gibt es irgendwas vielleicht auch zeitlich gesehen, wo du sagst, rückblickend wäre es vielleicht besser gewesen, mehr Zeit zwischen den neuen Aufgaben vergehen zu lassen, dass du sagst, das ist viel, weil du machst die Sachen gerne, die du machst, sonst würdest du sie nicht machen. Aber es ist trotzdem anstrengend und der Rückhalt ist wichtig. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, vielleicht Zuhörerinnen, die sagen, ich habe schon so lange eine Idee, jetzt habe ich die Zeit.
Und was vielleicht lassen wir das wieder als Teaser, damit die Leute auf Insta Live wirklich auf den Podcast gehen. Und ich schaue, ob ich diesmal gebacken kriege.
Ja, sehr gute Frage. Also was ich im Nachhinein anders machen würde, wäre wahrscheinlich von vornherein noch viel mehr auf meine Ressourcen zu achten. Ich bin jemand, der sehr schnell begeistert ist von neuen Projekten und neuen Dingen, alles machen will und sich erst im zweiten Schritt überlegt, wie das denn jetzt tatsächlich gemacht werden kann.
Und das würdest du sie wahrscheinlich auch gar nicht anfangen. Also ich glaube, das braucht diese ersten Schritte, damit man auch sieht, in welche Richtung es geht.
Ja, genau. Also da würde ich jetzt, und das bin ich gerade dabei zu lernen, einfach achtsam und sorgfältig mit meinen Ressourcen umzugehen, damit das halt nicht ständig in irgendwelchen Late-Night-Sessions endet. Und da werde ich auch wirklich, das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Ne? Und da werde ich auch besser darin. Also sich damit wirklich proaktiv auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn jemand überlegt, rauszugehen, soll ich nicht, würde ich immer sagen, mach es doch. Was hast du denn zu verlieren? am Ende bereut man doch immer die Dinge, die man nicht gemacht hat und nicht die Dinge, die man gemacht hat. Und ich finde, gerade als Frauen ist es so schön und hilfreich, andere Frauen zu sehen, die auch rausgehen, die sich auch trauen, ihre Stimme laut werden zu lassen und die Themen zu bearbeiten, die wichtig sind. Noch mehr Mamas, ne? Darum finde ich euren Podcast eben auch so toll und habe mich sehr gefreut über die Einladung, weil ihr eben auch nochmal Mamas in den Vordergrund rückt, anstatt zu verschwinden zu Hause, wie es früher halt oft der Fall war, also wirklich bewusst rauszugehen, auch in der Mama-Rolle, zu sagen, das ist ein Vorteil, das ist, da habe ich jetzt viel gelernt und die Welt braucht einfach mehr Stimmen von Mamas, Familien, auch damit sich politisch was tut, damit sich Strukturen ändern, damit sich gesellschaftlich gewisse Dinge ändern. Also ich finde das super, super wichtig und kann nur jedem sagen, do it. Und wenn ich irgendjemandem dabei helfen kann oder so, gern das Angebot, sich bei mir zu melden oder sich da einfach auszutauschen, im Austausch zu bleiben, weil das bestärkt einen dann sehr.
Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil das ist genau unser Anspruch gewesen. Das war so die Anfänge, als du gesagt hast, Kinder sind kein Hemmschuh, sondern ein Karriereboost.
Ja.
Und genau so ist es. Ich meine, wir drei sehen das ja. Dennoch sind wir drei, würde ich jetzt sagen, so realistisch, dass man sagt, das ist nicht immer alles eitle Wonne und es ist nicht so, der Tag hat trotzdem 24 Stunden. Ja. Ich schlafe gerne meine 8, sonst bin ich ziemlich schwierig. Ich habe ja auch, jetzt haben wir unseren Podcast, es kommt noch wahnsinnig viel mehr dazu, Workshops, Live-Events, ich habe ein Modeunternehmen gegründet, ich arbeite 20 Stunden. Hast du schon einmal den Moment erlebt, wo du sagst, okay, es ist jetzt einfach zu viel, vielleicht muss ich nochmal wieder, muss ich was abgeben, einen Schritt zurücktreten? Und
ich will doch Schluss machen.
Bitte nicht den Podcast.
Das Thema, sorry, sag ich nicht. Aber hast du da vielleicht Coping-Strategien, wo du sagst, wie hat man die Kraft für die Dinge, weil dafür stehen wir ja auch, die eigenen Interessen weiter zu verfolgen und zu sagen, vielleicht muss ich nicht zurückstecken, sondern vielleicht brauche ich mehr Unterstützung.
Ja. Ja, absolut. Also ich finde zwei Dinge da. Das eine liegt bei mir selbst. Also ich bin zum Beispiel schon ziemlich gut darin geworden, knallhart zu priorisieren. Man hat ja meistens irgendwie so 1000 Dinge, die man machen möchte oder sollte. Und ich setze mich da wirklich jeden Abend und jeden Tag in der Früh hin und überlege mir, was sind die zwei Dinge? Und es sind wirklich nur zwei, weil oft schafft man nicht mal die. Aber was sind die zwei Dinge, die ich heute neben das Baby glücklich und am Leben zu erhalten, noch geschafft kriegen möchte. Ja. Und das können simple Dinge sein, wie heute zum Beispiel muss ich noch ein Geburtstagsgeschenk besorgen für eine Freundin meiner Tochter, weil die morgen feiert. Und ich muss noch ein wichtiges Telefonat mit einem Anwalt führen. That's it. Alles andere ist Bonus. Ja. Ne? Also da ganz knallhart zu priorisieren. Nein, abgesehen von euch. Ihr seid natürlich Prio 1. Ihr seid Prio 1.
Aber abgesehen davon. Nein, aber auch den Leuten auch mal zu sagen, wenn ich das noch unterbekomme, dann seid ihr Bonus. Und das muss man auch diese Klarheit haben.
Auch Dinge absagen, sich zu trauen, auch Dinge abzusagen. Und der zweite Punkt ist eben auch wirklich klar zu sagen, wo brauche ich Hilfe, was du gerade gesagt hast. Und sich die Unterstützung zu holen. Einerseits vom Partner, von Großeltern, die vielleicht gerne helfen, da einfach dankbar zu sein. Dann natürlich auch zu akzeptieren, dass die gewisse Dinge anders machen als man selbst. Und auch loszulassen, abzugeben. So kann man das schaffen. Also ich sage immer, eigentlich so, wie die Männer das halt machen. Die geben auch viel ab und delegieren und so müssen wir das als Frauen halt auch machen.
Das ist halt manchmal so das Totschlagargument, finde ich, dass manchmal so die Rückmeldung ist, oder das spüre ich manchmal, du hast es dir ja so ausgesucht. Und dass man dann eigentlich von der Gesellschaft etwas erwartet, was eine ausgesuchte Mutterrolle ist. Aber das stimmt ja systemisch nicht. Du hast auch immer wieder Studien erwähnt, wo du sagst, es ist noch ein steinigerer Weg und es ist nicht automatisch, dass es so sein muss, wie es jetzt ist. Wir haben das schon auch irgendwie alle kulturell, jetzt nämlich als Gesellschaft, so entwickelt. Es kann auch anders sein. Und das finde ich ist so schön mit deinen Postings, dass man einfach auch merkt, wie könnte es anders sein. Du lebst ja eigentlich in einer Utopie, die du erschaffst auf Social Media und sagst, so könnte es umgedreht sein, wenn ein Matriarchat irgendwann einmal durchgesetzt worden wäre. Weißt du, das ist, finde ich, das Schöne an deiner Arbeit. Jetzt habe ich dir gar keine Frage gestellt, sondern einfach nur nochmal die Lanze gebrochen für das, was du tust. Aber vielleicht möchtest du das nochmal ganz kurz noch ein bisschen elaboraten.
Ja, ich find den Utopie-Gedanken sehr schön. Also, dass man sagt, wie könnte es denn besser ausschauen, so eine gleichberechtigtere Welt? Und natürlich sieht die für mich auch, also wirklich als gleichberechtigt. Der Feminismus setzt sich ja nicht für die Dominanz der Frauen ein, sondern für die Gleichstellung und Gleichberechtigung und dass wirklich alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, die gleichen Chancen haben. Mhm. Und um dorthin zu kommen.
Glaube ich auch mal wichtig, diese Definition, die kann man nicht oft genug haben.
Genau, genau. Und um dorthin zu kommen, braucht es halt, ich sage immer, so ein bisschen eine Pendelbewegung. Ja, jetzt sind wir sehr, sehr, sehr dort, also Richtung patriarchalischer Strukturen. Mhm. Um die bewusst zu machen, kann man den Spieß mal so ein bisschen umdrehen. Aber im Endeffekt ist natürlich das Ziel, wirklich eine Gleichstellung zu haben. Und es ist auch natürlich, dass es da eine gewisse Resistenz gibt von den Leuten, die jetzt durch das aktuelle System bevorteilt sind. Mhm. Und ich habe irgendwo mal gelesen, wenn man sozusagen auf der privilegierten Seite ist und Vorteile hat, kann sich Gleichstellung anfühlen, als würde man was verlieren und wie Benachteiligung.
Ja, ja, klar.
Dafür auch Verständnis zu haben, aber gleichzeitig trotzdem auch die Männer in die Verantwortung zu nehmen, sich proaktiv mit diesen Themen zu beschäftigen, nicht wieder von Frauen gratis Bildungsarbeit in Einzelunterricht für jeden Einzelnen zu erwarten, sondern wirklich zu sagen, ich sehe das Problem, ich informiere mich selbst, ich lese vielleicht Bücher, ich spreche mit den Kolleginnen, mit den Freundinnen in meinem Umfeld, was brauchen die? Das wäre schön und das wäre die Utopie.
Da möchte ich auch wirklich betonen, wir sind in privilegierten Schuhen. Also wir drei leben in einer Welt, wir sind weiße, junge Frauen, die Gott sei Dank alle Möglichkeiten hatten.
Absolut.
Ich kann jetzt nicht genau in deine Vita hineinschauen, aber ich finde schon, dass wir auch gewisse Nachteile spüren durch unsere Tätigkeit und dass es deshalb umso wichtiger ist, dass wir das tun. Also ich habe noch keine beruflichen Nachteile erlebt, Gott sei Dank. Ich habe jetzt auch durch die Mutterrolle sehr viel Rückhalt gehabt in meinen Unternehmen und deswegen finde ich es umso wichtiger, in dem Austausch mit anderen Frauen zu erkennen, dass das nicht automatisch ist und dass dieser Kampf bei anderen Frauen ganz anders ausschaut. Und deswegen finde ich es noch viel wichtiger, dass wir das tun, weil ich glaube, dass es nur, wenn wir Männer mit an Boot holen, wenn wir privilegierte Frauen mit an Boot holen,
an Bord und ins Boot,
genau, danke, ich bin urgut mit so Sprichwörtern, dass es nur dann funktionieren kann, weil dann irgendwie diese Öffnung wirklich funktioniert und man diese Bühne auch tatsächlich nutzen sollte.
Privilegien kommen mit Verantwortung.
Ja, und auch unsere, ich meine, als Elternteil hast du eine Verantwortung, aber als ich euch da jetzt so zugehört habe, ich bin so aufgewachsen, dass meine Mutter, ich bin die Erstgeborene, ich habe einen Bruder, 3 Jahre jünger, meine Mutter war in den späten 80ern bei mir 5 Monate zu Hause und hat Dienste gemacht, ja. Wahnsinn. Und hat Doppeldienste gemacht, Samstag, Sonntag. Mein Vater war alleine mit 2 Kindern, ja. Der ist am Montag in die Arbeit gerannt, ja. Aber sie wollte nicht zurückstecken und das war ja damals überhaupt noch was ganz Furchtbares. Sie hat sich viel Anfeindung anhören müssen, Rabenmutter ist nicht bei den Kindern und so weiter.
Und der Papa wahrscheinlich nicht, obwohl er das Gleiche gemacht hat.
Genau, genau. Ja. Und ich, ist auch noch heute so. Und was ich damit sagen will, ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen aufhören, nicht nur dieses schlechte Gewissen zu haben, wir gehen aus dem Beruf, sondern auch das schlechte Gewissen abzulegen, dass wir als Mütter arbeiten. Weil ich bin froh, dass meine Mutter mir vorgelebt hat, dass sie gerne arbeitet und dass sie trotzdem für mich eine gute Mutter ist und war und für meinen Bruder auch. Und das einfach zu shiften und zu sehen, dass jeder viele Rollen hat. Ja. Und die Väter kommen ja auch, sagt man ja zumindest, die Millennial-Väter, mehr in diese Care-Arbeit rein, auch wenn es noch lange nicht da ist, wo wir sein wollen. Aber die sollten auch kein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich mehr den Kindern zuwenden, dass das eine weibliche, ich mache Gänsefüßchen-Sache ist. Ja.
Ja, absolut. Also einfach das Modell, das man wählt und darüber macht man sich ja wirklich sehr bewusst Gedanken, ob das jetzt zu Hause bleiben ist, Teilzeitarbeit oder Vollzeitarbeit. Einfach dahinter stehen ohne schlechtem Gewissen und wie du sagst, auch ganz wichtig für die Männer, weil da hört man ja auch oft so, na bei mir im Job ist das nicht möglich, mein Beruf geht nicht in Teilzeit, na ich kann nicht jetzt ein halbes Jahr rausgehen. Aber jede einzelne Mama kann. Egal in welchem Job.
Es geht dann plötzlich.
Es geht plötzlich bei den weiblichen Berufen. Und bei den Männern geht es oft nicht. Ja. Und einfach auch die Männer mit Selbstbewusstsein hingehen. Es gibt ja den Rechtsanspruch, wenn ich das richtig im Kopf habe, und zu sagen, ich mache das auch. Ja? Mir ist das wichtig. Und einfach seinen Weg leben, ohne naiv zu sein, sich gegenseitig gut abzusichern, wenn zum Beispiel ein Partner sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, beziehungsweise sich gegenseitig zu unterstützen, wenn man den Karriereweg
wählt. Durchrechnen, weil Karenz ist bei manchen dann auch echt eine Überraschung. Also mit dem Deckel und auch mit genau. den zeitlichen Möglichkeiten, Papa-Monat, also wirklich durchrechnen. Es gibt schon Leute, die dann gesagt haben, so, habe ich mir anders ausgerechnet, habe ich mir anders vorgestellt.
Genau, rechnen, ja. dann auch die Auswirkungen auf die Pension berücksichtigen und da einfach für sich als Familie das Modell finden, ja. das für beide Partner fair ist und passt. Und dann für niemanden anderen muss es passen, ne? Für die Familie und für die Partnerschaft muss es passen und sich dann auch nicht mehr rechtfertigen, ja, weil ja, jeder geht da seinen Weg.
Ja, Punkt. Super, ja. Ich wollte gerade sagen, das sind doch schöne Abschlussworte, dass man
ich
sich…
mich noch Stunden
Ja, ich weiß.
Wie immer.
Es gehen so Gespräch. Viele Themen los, aber danke, dass du da warst und deine Ansicht mit uns geteilt hast. Das war extrem spannend und auch total schön, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung. Es war ein tolles Gespräch.
Danke. Ciao, ciao. Und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.